Hi und herzlich willkommen zum Stilcast, dem Biedekheimer Kufenklatsch. Bei mir sitzt der Steffen Besserer. Hi, schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Ja, wir haben mal wieder keine Kosten und Mühen gescheut und nachdem du im Podcast mit Gregor geteasert wurdest als der Vater, darf man jetzt auch ganz ehrlich sein, nachdem ich Spieler da hatte, nachdem ich Trainer da hatte, war die Frage, wen kann ich einladen, um mich mit ihm über die Steelers zu unterhalten, mit ihm über Eishockey zu sprechen, und dann habe ich mir gedacht, du bist ein einfacher Gast.
Ich dachte jetzt, das ist die Steigerung. Also wir haben sozusagen Experte, Super-Experte, und dann kam ich.
Der Vater. Vater, du hast mich zum Eishockey gebracht. Seit wann hast du irgendwie mit den Steelers zu tun?
Boah, ich hab mal nachgeschaut, weil ich wusste es gar nicht mehr genau. Ich fange mal vor den Steelers an. Es müssten jetzt so ziemlich genau 40, 41, vielleicht auch 42 Jahre sein. Da war ich auf der Waldau, das wahrscheinlich gar nicht laut sagen im Podcast, aber da gab es die Steelers noch gar nicht. Beim damals noch EV Stuttgart unter anderem, ich glaube EC vorher, EV, krieg schon gar nicht mehr zusammen. Dave Morrison, John Szymanski, wahrscheinlich vielen, die länger dabei sind, noch bekannt. Und dann war ich eigentlich relativ von Anfang an bei den Steelers dabei, weil mein Onkel, dein Großonkel, von Anfang an irgendwie mitgewirkt hat in verschiedenen Funktionen, und ich kann es gar nicht mehr genau sagen, aber seit Anfang an, also seit gestartet von ganz unten. Nicht in Convestheim, das war ja am Anfang diese Kombi, die habe ich nicht mitgemacht, aber danach war ich eigentlich, denke ich, von Anfang an dabei, aber ich könnte die Jahre gar nicht mehr benennen, ich weiß es nicht.
Ich war mit dabei das erste Mal 94, 95, irgendwo so, okay. Da.
Auch schon 30 Jahre, ja.
Ja, das ist irgendwie dann eine Zeit lang zwischendurch nicht. Studium, Schule, keine Ahnung, lustige Dinge, Familie passiert. Wir werden alt, du wirst alt.
Ich dachte es auch schon, ja. Kann ich leugnen, ja.
Warum habe ich dich noch eingeladen? Außer weil du jetzt schon so lange dabei bist, was meinst du, warum noch?
Gute Frage, du wirst es mir beantworten.
Tatsächlich habe ich überlegt, ob ich das mache. Oder ob es dann tatsächlich nur so ein Familiending ist, oh, der lädt halt seinen Vater ein. Mir ist aufgefallen, du hast früher geschrieben.
Das stimmt, vor langer Zeit. Ja, das stimmt.
Was hast du denn geschrieben?
Ja, ich musste irgendwie Geld verdienen während dem Studium, obwohl ich was ganz anderes studiert habe. Aber ich habe erst für die Vereiniger Kreiszeitung die Artikel über die Steelers geschrieben. Und dann später als guter Bekannter von mir, der Redakteur war, bei der Vereiniger Kreiszeitung dann in die Stuttgarter Zeitungsgruppe gegangen ist für die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten. Da war es aber dann, es waren ganz, ganz wenige größere Artikel, das war dann eher immer, damals gab es ja so Dinge wie Internet und nur begrenzt, und deswegen war es dann eher freitagabends mit der Redaktion telefonieren und kundtun, was denn so passiert ist beim Spiel. Wie die Trainerstimme war, ja, das habe ich viele, viele Jahre gemacht, das stimmt, habe ich schon verdrängt gehabt, auch schon lange her.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das sind für mich die wenigen negativen Erinnerungen, die ich an Eishockey habe, okay. Weil ich kann dir nicht sagen, was es war, aber in der alten Halle, ich habe es geliebt in der alten Halle, und dann war Eishockey und dann war Action und dann war was los und ich konnte überall hin und es war großartig. Und dann waren die Spiele rum und wir mussten in diesen Container, und da war dann Pressekonferenz und da war dann helles weißes Licht und ich war echt müde, stimmt, ja. Und es war wahnsinnig langweilig. Und ich musste dann immer erst Ewigkeiten warten, weil niemand da war, und dann sind irgendwann Leute gekommen und du hast mitgeschrieben und niemand hat mit mir gespielt. Das war irgendwie, ich finde Pressekonferenzen heute durchaus interessanter als früher. Ich weiß nicht, ob die anders sind.
Das kann ich nachvollziehen. Da weiß ich nicht. Also ich fand immer, die waren sehr abhängig von den jeweiligen Trainern. Die konnten durchaus sehr langweilig sein, aber die konnten auch sehr amüsant sein. Da habe ich natürlich anders drauf geschaut, aber ich kann deine Langeweile durchaus verstehen, ja.
Bevor wir uns mehr über das Eishockey heute unterhalten, habe ich aber noch eine Frage an dich. Was hat sich seit damals verändert? Du hast jetzt selber gesagt, 40 Jahre bist du dabei. Was ist anders?
Klar, die Halle, das ist das ganz große Thema. Schwer zu sagen. Ich habe irgendwo noch das Aufstiegsvideo damals als James McKee, was wissen wahrscheinlich viele, die länger dabei sind, damals so die Steelers nach oben geschossen hat. Und da habe ich irgendwie das Video noch, das im bayerischen Fernsehen da irgendwie kam. Und damals konnte man nicht einfach jetzt im Internet mitschneiden, sondern das hat dann irgendjemand vom Fernsehen bekommen und hat es dann irgendwie geteilt. Und das hatte ich noch und das habe ich irgendwann mal letztlich gefunden. Und habe auch noch einen Weg gefunden, das nochmal anzuschauen. Und ich dachte so, ach du Scheiße. Also das war ja dann Gefühls, also Trikots, Schlittschuhe, all diese Dinge irgendwie gefühlt anderes Jahrhundert. Aber wenn du über die Jahre dabei bist, fällt es gar nicht so auf. Also deswegen schwierig zu sagen. Was schon war, natürlich früher in den niedrigen Klassen, da waren es meistens die Kontingentspieler und da waren es ja in der Regel nur zwei. Die waren so überragend im Vergleich zu den anderen Spielern, dass die alles weggebombt haben. Und das war damals schon nochmal ein deutlicher Unterschied. So, und mit jedem Aufstieg sind irgendwo auch die deutschen Spieler besser geworden und dann hat sich das irgendwie nivelliert. Das ist schon so der große Unterschied. Und es war natürlich was anderes. Also alte Halle war du hast es ja selber erlebt, durch auf Getränkekisten stehen und andere Dinge. Es war heute wahrscheinlich hat man sich an die neue gewöhnt und ich würde es auch nicht mehr mitmachen, aber das war nochmal eine andere, irgendwie andere Atmosphäre. War einfach anders, ich will es gar nicht sagen, besser oder schlechter, aber ja, ich glaube schon, dass Eishockey in Summe schneller geworden ist, technisch besser geworden ist und dass das ganze Niveau deutlich nach oben gegangen ist. Das glaube ich schon, einfach weil auch deutlich mehr Menschen in Deutschland Eishockey spielen und die Basis einfach besser ist. Da gibt es, glaube ich, schon einen Unterschied, ja.
So viel zur Vergangenheit und dem, was heute ist. Lass uns auf heute drauf gucken. Gerade hat das Spiel gegen Höchstadt stattgefunden. Wir haben es uns angeschaut. Und dort war der Satz gefallen, ja, ich lebe jetzt ja in Augsburg und gucke von außen drauf. Was heißt, du guckst jetzt von außen drauf?
Also ich war früher wirklich, also Auswärtsspiele, ich bin jetzt wahrscheinlich nicht der Hardcore-Fan, vergleichbar mit jetzt vielen, die schon Jahre, würde ich in jedem Auswärtsspiel dabei sind, aber irgendwie, also klar, Heimspiel war immer auswärts irgendwie, wenn es gepasst hat und klar, jetzt bin ich schon länger in Augsburg und jetzt passiert halt viel über Internet, die Spiele anschauen, live. Also ich habe dieses Jahr wirklich, ich glaube, das ist auch gut für die Zwischenbilanz, die wir ziehen, viele Spiele gesehen. Also ich glaube, ich weiß so ein bisschen, von was ich rede in der Saison. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied, ne? Ob du dann ab und zu mal reinschaust oder dann das ganze Thema im Internet oder dann auch DL war ja auch dann manchmal wirklich Fernseher. Dir das anschaust, das macht schon nochmal einen Unterschied, ja. Man hat so ein bisschen Abstand, was aber gar nicht schlecht sein muss. Also die Emotionen werden, also Emotionen sind sicherlich weniger als früher, das ist so. Das ist definitiv so. Aber ich merke es ja dieses Jahr, also trotz Abstieg, ich gucke es mir trotzdem gerne, wenn ich die Möglichkeit habe, sonntags an oder freitags an. Und ja. Aber Abstand ist schon größer.
Du hast gerade gesagt, der Abstand ist größer geworden und die Emotionen sind weniger geworden. Jetzt muss ich dich doch nochmal so fragen, was verbindest du denn an Emotionalität mit Eishockey ganz grundsätzlich?
Ja, schon viel. Also für mich war ich habe immer, also ich bin ja beruflich viel eingebunden, viel unterwegs und durchaus auch länger in der Woche im Büro und das schon seit vielen Jahren. Und für mich war Eishockey immer die Möglichkeit abzuschalten. Durfte auch mal auf den Schiedsrichter schimpfen oder auf andere schimpfen. einfach mal, ich sag's mal so blatt, auch mal zweieinhalb Stunden irgendwie die Sau rauslassen. Nicht im Sinne von jetzt irgendwie unverschämt oder sonst irgendwas sein, aber emotional eher die Sau rauslassen. Und das verbinde ich schon mit Eishockey. Und das ist auch immer noch, also jetzt auch, wenn ich wie heute mit in der Halle bin oder gegen Stuttgart war ich da. Oder auch letztes Jahr in dem eher trostlosen Jahr, Also Emotionen sind schon noch da, also das, vielleicht kam es auch vorher falsch rüber. Also man hat schon Abstand, aber wenn ich dann dabei bin, dann fuchst mich schon. Also im Positiven beim Sieg und im Negativen bei der Niederlage. Und für mich war es ein Abschalten. Das war wirklich was, da war einfach mal die Welt anders für zweieinhalb Stunden. Und das fand ich immer cool, also schon das Hinfahren. Und vielleicht noch so eine Anekdote, die fällt mir, das sind mehrere Anekdoten, aber eins, was mir so gerade einfällt. Damals war es so auch die, also ich fand die Transferzeit immer das Spannendste. Das heißt, wir haben uns dann oft getroffen in einer Kneipe, so ein kleiner Kreis, und dann mal diskutiert, wenn die Saison vorbei war, wer könnten alles kommen. Und da gab es die ersten Meldungen. Und auch das fand ich super spannend, irgendwie da die Mannschaft im Kopf zusammenzubauen und zu sehen, funktioniert es, wer könnte denn kommen, wer geht vielleicht, den man eher halten wollte. Und das war schon, das fand ich schon super. Also da war schon viel Herzblut dabei und ist heute noch dabei, aber mit ein bisschen mehr Abstand.
Was kann ein Verein tun, um Fans so zu prägen, dass diese Beziehung da ist und dass diese Beziehung entsteht, dass Menschen wirklich über Jahrzehnte da sind und dabei bleiben? Was kann ein Verein da machen?
Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ein Verein so viel machen kann. Also ich glaube, Bietigheim war einfach eine Sondersituation, weil es ging immer irgendwie nach oben. Es war immer Erfolg da. Und irgendwie da wachsen dann auch die Emotionen und irgendwie war es immer cool. Und was hat der Verein gemacht? Also der Verein hat einfach eine gute Mannschaft hingestellt. Das war über Jahre hinweg so, die einfach Spaß gemacht hat. Und klar, und hat natürlich versucht, das Drumherum auch dann immer professioneller zu machen, aber ich glaube einfach, es ist eher die Mannschaft wie der Verein. Also ich glaube schon, dass eher die Mannschaft mitreißen kann oder auch eben nicht mitreißt. Und der Verein kann natürlich sein oder tut viel, indem er die Rahmenbedingungen schafft, dass eine gute Mannschaft am Eis stehen kann. Aber ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, der Verein muss für mich als Fan irgendwas tun. Das war nicht so. Also da war ich irgendwie Feuer und Flamme und dann war es eher die Mannschaft, die mich mitgezogen hat.
Ist es aber wirklich nur Erfolg? Also es gibt ja genügend Mannschaften, die nie diesen Erfolg hatten und trotzdem irgendwie treue Fanbase haben.
Ja, natürlich. Also das ist nicht Erfolg. Also ich glaube, das ist die Liebe zum Eishockey. Also ich lebe jetzt in Augsburg. Ich war noch nie in Augsburg beim Eishockey. Das interessiert mich auch null. Also das ist schon so.
Aber dann
also
kann es nicht die Liebe zum Eishockey sein, weil wenn es
Eishockey generell wäre. Nein, es ist die Liebe schon zum Verein. Aber du hast ja gefragt, was kann der Verein tun?
Ja.
Aber es ist natürlich die Liebe zu den Steelers. Also es ist völlig klar. Also es gibt nichts anderes. Also ich habe schon auch mal ein, zwei andere Spiele gesehen, aber das hat mich nie irgendwie so mitgenommen. Also emotional, das habe ich ja beim Fußball mit dem VfB genauso. Also ich würde nie irgendwie, auch da lebe ich in Augsburg, aber wenn es eine Mannschaft gibt, die ich nicht mag und ich darf es gar nicht so laut sagen, dann ist es der FCA. Und das würde ich nie ändern. Also ich gehe nicht jetzt irgendwie, wenn ich näher an München bin ich plötzlich Bayern-Fan, oder weil ich in Augsburg bin ich Panther-Fan, sondern klar, das ist natürlich schon der Verein in dem Moment.
Aber dann kann es nicht nur der Erfolg sein, dann kann es nicht nur die Mannschaft sein, dann kann es nicht die Liebe nur zum Eishockey sein, weil wenn es das irgendwie wäre, dann könntest du genau das Gleiche auch in Augsburg erfahren oder irgendwo anders. Klar, aber trotzdem ist diese Beziehung auf eine Mannschaft da. Und für mich stellt sich die Frage, ich meine, es ist ja auch klar, wir werden hier ja auch von den Offiziellen gehört, ja, von der Geschäftsstelle, die hört ja hier auch den Podcast. Was können die machen, damit mehr Menschen von sich aus sagen, hey, wow, das ist was für mich, da schlägt mein Herz dafür.
Die Liebe ist sicherlich nicht von Anfang an da. Ich kam irgendwann, dann, wie gesagt, früher war es Stuttgart und da war ich auch Feuer und Flamme. Dann kam ich nach Bietigheim und dann ist wirklich gewachsen über die Jahre. Und ich weiß nicht, was ein Verein tun kann. Also ich meine, wir haben ja heute kurz drüber diskutiert. Klar.
Worüber haben wir heute kurz diskutiert?
Ja, über was lockt die Zuschauer in die Halle und was nicht. Und heutiges Spiel fand ich jetzt nicht so berauschend. Und die Diskussion war ja auch, okay, wie oft kann man sich solche Spiele in Anführungszeichen leisten oder sollte man sich leisten, wenn immer noch 2000 Leute in die Halle kommen, vielleicht sagen irgendwann mal 200, boah, das fand ich jetzt aber irgendwie langweilig. Also deswegen glaube ich schon, das ist die Mannschaft. Aber ich könnte jetzt, also Liebe ist ein Gefühl, das kann man, glaube ich, nicht erklären. Das wollte ich damit sagen. Also ich könnte es nicht rational erklären. Es war einfach mal da und es war irgendwie faszinierend, der Sport war faszinierend. Und dann war es der Verein und dann hat man viel mitgemacht mit dem Verein. Also meistens waren es Erfolge und dann war es da. Also das lässt sich, glaube ich, nicht rational erklären. Also ich kann es zumindest nicht.
Ich bin da ganz gespannt, was da bei meinen Kids mitkommt. Weil ich weiß noch, wie gesagt, damals, als ich mitgekommen bin, das war irgendwie gefühlt jedes Jahr war ein Aufstieg oder zumindest mal alle 2 Jahre. Und jetzt mit meinen Kids ist es so, wir gehen ins Stadion, wir kriegen auf die Mütze, wir steigen ab. Okay, kein Problem, wir kommen wieder. Wir gehen ins Stadion, wir kriegen auf die Mütze, wir steigen ab. Das ist irgendwie wie spannend. Also gerade bei meinen Kids, wenn du dann so anschaust, okay, gut, ein Drittel ihrer Lebenszeit kennen sie jetzt Eishockey und ein Drittel ihrer Lebenszeit wird einfach in Folge abgestiegen. Und trotzdem ist da sowas, oh ja, ist Sonntag Eishockey, wann sind wieder die 16-Uhr-Spiele, dass wir mit können und Freitagsspiele irgendwie. Also ja, es ist faszinierend.
Ja, aber dann ich frage jetzt dich einfach mal, also wenn du mich gefragt hättest, also ich war, kann ich auch gern mit dir teilen, auch hier, wenn viele zuhören, also ich war völlig überrascht, du hast ja, ich sage jetzt mal, ein bisschen mehr Verantwortung in Anführungszeichen übernommen im Verein, der Podcast ist so ein Beispiel, dann unterstützt du den Verein ja auch noch auf anderer Seite. Ich war völlig überrascht, weil ich nicht das Gefühl hatte, ich habe dich irgendwie zur Liebe zum Eishockey gebracht. Und da würde mich schon, ich frage es einfach mal zurück, da würde mich schon interessieren, was war es bei dir?
Tatsächlich war es nie ganz weg. Ich habe keine schlechte Erinnerung an die Eishalle. Also nicht eine. Ich weiß, ich war da, ich weiß, es gab Spiele, da kann ich mich null ans Spiel erinnern. Da war ich, glaube ich, die komplette Zeit nur irgendwo in der Einfahrt von der Eismaschine und habe irgendwie Eis aufgesammelt und bin rumgelaufen mit meinem alten McKee-Trikot, das du nicht mehr haben wolltest, weil du ein cooles Neues hattest. Aber ich hatte da so viel Freude. Ich bin da zigmal ringsrum gelaufen. Für mich war die Eishalle so ein Ort der Freiheit. Also ich war da, wir sind da als Family hingegangen. Ja. Und ihr seid in der Kurve oben gestanden und ich bin runtergelaufen und war dann entweder beim Fanblock oder ich habe beim Roland vorbeigeschaut oder ich habe mich ins Warme reingesetzt und sah da süß aus und habe eine Cola geschenkt bekommen oder so. Da habe ich auch noch Erinnerungen dran. Das war für mich, war das einfach tatsächlich, ich gehe da hin und gerade als kleiner Stöpsel, ja, Freiheit. Ich konnte tun und lassen, was ich wollte. Es waren immer nette Menschen da. Zwar, wenn wir gegen Heilbronn gespielt haben, musste ich immer irgendwie nah bei dir bleiben. Dann gab es irgendwie Gegenden, in die ich nicht laufen durfte oder nicht alleine hin sollte oder so. Aber ansonsten war die Eishalle voll mit netten Menschen und ich konnte tun und lassen, was ich wollte. Und es waren immer alle cool.
Jetzt habe ich auch, jetzt habe ich wirklich, das Bild kam gerade hoch. Also für alle, die die alte Halle noch kennen, es gab ja dann die Cafeteria.
Ja.
Und es stimmt. Und da konnte man ja, wenn man ums Eis rumgelaufen ist, dann reinschauen, stimmt, du saßt dann immer, wenn es dir zu kalt war draußen,
genau,
dann dort drin, ja, das fällt mir jetzt wieder ein. Aber lass uns einen Punkt dran machen, ich glaube, man kann es nicht erklären, also ich zumindest, wie gesagt, kann es nicht erklären. Wahrscheinlich die wenigsten, warum die Liebe zu irgendeinem Verein da ist.
Also Leute in die Halle kriegen, bleiben tun sie dann von alleine aus undefinierten Gründen. Was ja auch legitim ist.
Ja,
jeder hat da, glaube ich, was anderes, ja, was ihn irgendwie so ein bisschen catcht auch.
Also klar, natürlich ich glaube, viele versuchen, man sieht es ja beim Fußball auch, ich glaube, viele versuchen, so ein Event draus zu machen. Also dass du selbst wenn das Spiel nicht so spannend ist, dass du vielleicht die Leute lockst, weil, keine Ahnung, die Halbzeitpause irgendwie interessant ist, weil es da Attraktionen gibt, wirklich drumherum, irgendwie Gewinnspiel, wie auch immer. Ich kann das schon verstehen. So, ich glaube aber nicht, dass das die Fans sind, die dann irgendwie auf Dauer bleiben, sondern ich glaube wirklich, die irgendwie einmal mitleiden mit der Mannschaft, im Positiven, im Negativen, oder vielleicht 10-mal mitleiden. Ich glaube, das macht dich dann irgendwann zum Fan. Und deswegen glaube ich schon, ich glaube, das Spiel muss einfach spannend sein, mitreißend. Ja, und vielleicht muss nicht immer gewinnen, aber jeder der Zuschauer muss das Gefühl haben, hey, da passiert irgendwas, die reißen sich den Hintern auf und ich glaube, das, also ich denke schon, das macht viel aus und das bindet auch die Leute. Und Erfolg, klar, natürlich immer. Also wie gesagt, in den Jahren des Erfolges sind viele gekommen, weil einfach irgendwie der Freund gesagt hat, geh mal hin. Und weil einfach, das ist cool. Und dann haben sie auch immer gewonnen und dann war das irgendwie cool. Aber die meisten sind ja jetzt, man sieht es jetzt auch im für mich überraschenden Zuschauerschnitt in diesem Jahr. Also ich habe wirklich gedacht, das bricht mehr ein und dass man über 2000, deutlich über 2000 Zuschauer hat im Schnitt, das finde ich super für die Oberliga. Und es zeigt halt, dass der Stamm doch da ist und auch leidensfähig ist. Das musste man ja sein in den letzten beiden Jahren.
Zweites Jahr DEL, zu den Spielen, zu denen ich meine Große mitgenommen habe, waren auch zwischen 2-3 und 2-6 in der Regel da. Heute waren 2-1 da gegen Höchstadt an einem Sonntagabend. Und das liegt sicherlich nicht daran, dass Höchstadt so viele Fans mitgebracht hat.
Definitiv. Aber wir kommen, glaube ich, nachher nochmal drauf. Ich glaube, in diesem Jahr sind wir schon ein bisschen zum Erfolg verdammt. Einfach weil, ich glaube, nee, also das wird nicht kommen, aber hätten wir vergleichbare Niederlagenserie auch in der Oberliga, ich glaube, dann wäre es dünne mit den Zuschauern.
Lass uns direkt da bei dem Erfolg bleiben. Wir haben jetzt gegen Höchstadt gespielt.
Ja.
Und das Spiel kann man jetzt gut finden, das Spiel kann man auch nicht so gut finden. Ich gucke vom Ergebnis drauf und sage, man hat 4-1 gewonnen. Geil. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, boah, das war jetzt nicht unbedingt ein Spiel, mit dem man Liebe zum Eishockey entfacht. Also wenn heute jemand zum ersten Mal da war und der hat das Spiel gesehen, weiß ich nicht, ob der sagen würde, nächste Woche Freitag sollte ich eigentlich wieder herkommen.
Ja, kann ich verstehen. Ich fand es sehr, wie soll ich es formulieren? Ich fand es anstrengend, das Spiel. Einfach, ich fand es nicht gut. Ich fand durchaus, und die Höchstädter hatten ja eine durchaus kurze Bank und waren für mich auch, und ich möchte Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber durchaus auch limitiert in ihren Möglichkeiten, vor allem nach vorne. Und ich fand, wir haben uns wahnsinnig schwer getan gegen nicht so guten Gegner und das fand ich schon sehr anstrengend heute. Also ich glaube, heute konnte man zumindest nicht viele neue Fans gewinnen, aber gehört irgendwie auch dazu. Aber für mich war das ganze Wochenende so ein bisschen, auch mit dem Freitagsspiel in Heilbronn, so systematisch für die Saison. Wir haben ja gesagt, wir ziehen auch so ein bisschen ein kleines Fazit. Jetzt ist ja zumindest mal ein Viertel der Saison durch und für mich ist es ein bisschen systematisch. Also ich tue mich noch schwer, die Mannschaft endgültig einzuschätzen. Also ich ringe immer so ein bisschen. Also ich habe immer noch die feste Überzeugung, dass es eigentlich eine wirklich gute Truppe ist. Also es gibt noch ein paar Lücken, da sprechen wir sicherlich nachher drüber. Aber ich denke eigentlich immer noch, es ist eine gute Truppe, viel Erfahrung, viel DL-Erfahrung, viel DL2-Erfahrung. Und manchmal denke ich, puh, wieso kriegt das nicht aufs Eis? Und warum spielt er so unkonstant? Und das ist schon was mich beschäftigt. Also ich tue mich noch ein bisschen schwer. Ich glaube, die nackten Zahlen fühlen sich für mich so, oder andersrum, die nackten Zahlen sind schöner, wie sich es für mich anfühlt, wenn ich so die Spiele mir anschaue.
Das hat es das Hauptthema, über das wir ja gesagt haben, dass wir sprechen wollen, diese Dissonanz zwischen dem, was man irgendwie sieht, wenn man sich die Spiele anschaut, was man irgendwie vielleicht als Fan auch fühlt. Und dann das Ergebnis, weil wir hatten es gerade eben drüber gesagt, was einen irgendwie zieht, sind die Erfolge. Ja, jetzt hat man heute so ein Spiel gehabt, 4-1. Also das ist, vom Ergebnis her ist das ein geiles Spiel. Und dass man 4-1 gewinnt, noch dazu, dass das Tor von Höchstadt war, ja, ein Eigentor. Man hat hinten, was die Zahlen betrifft, bombastisch verteidigt. Man hat kein Tor zugelassen. Im Eishockey kein Gegentor zuzulassen, ist geil. Trotzdem sitzen wir hier und obwohl man zwei Saisons in Folge abgestiegen ist und eher nicht so zufrieden sein konnte mit den Spielen der letzten Jahre, sitzt man hier und denkt sich so, oh, nee, es stellt nicht zufrieden. Warum?
Ich weiß nicht, also ich war ja selber Leistungssportler, vielleicht bin ich auch überkritisch, das kann durchaus sein, vielleicht meine Erwartungshaltung zu hoch. Ich weiß nicht, aber wir diskutieren auch viel im Freundeskreis. Auch Freunde von mir sind noch Dauergast bei den Steelers und wir reden mal immer wieder. Und bei allen ist irgendwie so das Gefühl, ja, es ist okay und man nischt sich auch da vorne ein, aber ja, irgendwie das Aber ist bei allen noch da. Und deswegen, wir beide haben uns ja auch schon so ein bisschen gebettelt. Du wirfst mir immer die nackten Zahlen vor und ich sage dann immer, ja, alles okay, aber irgendwie fühlt es sich nicht so an. Und ich glaube, da sollten wir mal drauf schauen. Das ist schon spannend. Wie gesagt, vielleicht bin ich auch überkritisch, aber irgendwie, ja, ich hab das Gefühl, es wäre mehr möglich. Also wenn ich mir so die Entwicklung mal, also man kann es ja natürlich nicht vergleichen, aber wenn ich mir die Vorbereitung anschaue als Beispiel, dann habe ich so den Eindruck, okay, das sah für mich irgendwie stimmiger aus. Also das Passspiel hat gepasst. Irgendwie die Laufwege waren zum großen Teil, obwohl es eine ganz, ganz neue Mannschaft war, haben besser ausgesehen. Man war irgendwie kalt, schneuziger vor dem Tor. Und ich habe so das Gefühl, es verliert sich so ein bisschen während der Saison. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, auch die Gegner kommen besser ins Rollen und sind besser eingespielt. Und aber irgendwie habe ich das Gefühl, ja, es entwickelt sich nicht wirklich weiter. Man gewinnt die Spiele, weil man sehr gute Individualisten hat. Aber ich würde es mir manchmal so ein bisschen schöner noch vorstellen.
Ich bin da immer, ja, wie gesagt, ich bin so hin und her gerissen. Ich sehe auf der einen Seite, dass man gegen wirklich gute Mannschaften hoch gewinnt, gut spielt. Ich habe das Gefühl, dass andere Mannschaften, wenn man sich dann doch irgendwie mal die Highlights anschaut aus den anderen Spielen der anderen Mannschaften, wenn man hin und wieder sich bei Sprayed verklickt und doch nochmal ein Spiel von jemand anderem guckt, dass die anders verteidigen und anders spielen, wenn sie gegen Bietigheim spielen. Und dass das sehr viel erklärt. Trotzdem steht man dann am Ende da und du machst immer deinen Vergleich mit, du sagst immer, die Osteuropäer, die spielen halt schön und die Kanadier, die wollen Tore schießen. Und dann verweist du auf die Schussstatistik und sagst, guck mal, die Bietigheimer, die müssen viel häufiger schießen, um ein Tor zu bekommen. Und ich schaue drauf und sage, naja gut, aber wenn wir gucken, wer die meisten Tore geschossen hat in der Liga, dann kann es nicht falsch sein, was wir tun. Und das ist irgendwie...
Ja, ich glaube auch nicht falsch, aber lass uns mal durchgehen. Vielleicht können wir einfach mal, wie wir es am besten angehen. Aber ich habe einfach das Gefühl, wir brauchen wahnsinnig viele Chancen. Auch wenn du mir jetzt gleich was anderes sagen wirst, was die Schussstatistik angeht. Aber ich glaube immer, wir brauchen wirklich viele Chancen, um Tore zu machen. Mir fehlt, und das ist das, was ich gemeint habe, mit dem Unterschied zwischen, das ist jetzt natürlich schwarz-weiß und sehr pauschal, diesem osteuropäischen Eishockey, wie ich es kenne, und dem kanadischen. Ich habe das Gefühl, das osteuropäische ist durchaus schöner an vielen Stellen, aber die Kanadier sind halt gnadenlos. Die sind so scharf auf Tore. Und da steht immer einer am Slot und irgendwie wird es immer vorm Tor irgendwie und wir spielen so ein bisschen drumherum, in Anführungszeichen.
Wichtig, es sind nur die Kanadier, die Amis können das auch nicht.
Ja, die Nordamerikaner. Danke für den Hinweis. Ja, das dominieren halt für mich immer noch die Kanadier. Aber nein, das ist, wie gesagt, das ist auch sehr schwarz-weiß, aber ja, irgendwie so das Gefühl.
Und trotzdem haben wir die zweitmeisten Tore der Liga. Also ich schaue gerade extra parallel auf die Zahlen. Heilbronn hat 81 Tore geschossen mit den Kanadiern. Mhm. Ja, Richie, da können wir später vielleicht auch nochmal alleine drüber reden, was ihm einfällt, tatsächlich mit seinem Busenkinderfreund da nach Heilbronn zu gehen. Und trotzdem, zweitmeiste Tore der Liga. Was sagt man da? Ja, also es kann ja nicht falsch sein und man hat auch nicht irgendwie gerade so knapp die zweitmeist. Man hat irgendwie 5 Tore mehr als Deggendorf. Man hat 6 Tore mehr als Memmingen und dann ja, ist auch bald schon rum. Ja? Ja. Das ist von den Zahlen her wieder einfach nicht schlecht. Ja, wir haben mehr Schüsse gebraucht als die anderen, aber auch was Scoring Efficiency betrifft, ne, ist man irgendwie auf Platz 5.
Aber halt nur Platz 5. Ne? Das ist nicht Platz 1, nicht Platz 2, nicht Platz 3, nicht Platz 4, sondern nur Platz 5. Nein, ich glaube einfach, und das ist natürlich, ich meine, das werden wir sehen im Laufe der Saison, aber ich glaube, die Verantwortlichen haben eine gute Mannschaft zusammengestellt. Also lass uns da vielleicht mal einfach drauf schauen. Man muss ja auch sehen, was waren die Rahmenbedingungen. Man ist abgestiegen, es war lange nicht klar, kriegt man die Oberliga finanziert. Man war an vielen Stellen spät dran. Die meisten Spieler, eigenen Spieler, die man hatte, haben schon irgendwo anders unterschrieben. Und ich habe schon das Gefühl, die Mannschaft hat irgendwie System. Also das ist sozusagen nach System zusammengebaut. Das passt aus meiner Sicht auch sehr gut zusammen. Und deswegen habe ich vielleicht auch aus dem Grund eine hohe Erwartungshaltung an die Mannschaft. Und vielleicht ist sie zu hoch, das kann ja durchaus sein. Und wie gesagt, die Vorbereitung war gut. Für mich auch an vielen Stellen spielerisch besser wie aktuell. Vielleicht sind einfach auch die anderen, wie gesagt, besser geworden. Aber die Erwartungshaltung ist schon hoch. Und ich habe halt viele Spiele auch gesehen. Ich habe wirklich viele Spiele gesehen dieses Jahr. Da fand ich einfach immer so ein bisschen, okay, wir sind hochgesprungen, wie es notwendig war. Und es ging halt auch ein paar Mal schief. Ne? Also jetzt ohne jemand nahe treten zu wollen, aber ob du in Passau und Linda verlieren musst, I don't know. Auch das Heimspiel gegen Stuttgart, als anderes Beispiel, wo ich sage, puh.
Oder welches heute der beiden?
Also das Heimspiel, ja, okay. Auch in Stuttgart war es letztendlich ein Heimspiel, aber ich meine jetzt, das würde ich daheim, also in Bietigheim, was ja echt eine enge Kiste war, da haben wir uns wahnsinnig schwer getan.
Ja.
Und deswegen, mein Maßstab ist einfach, ich glaube, die Mannschaft müsste mehr Potenzial haben oder hat mehr Potenzial. Und ich finde, sie kriegen die PS noch nicht zu 100% aufs Eis. Und ich glaube, wenn ich so das Gefühl vieler ist, okay, die Erwartungshaltung war, es wird besser. Und momentan habe ich das Gefühl, stagniert. Und das ist Jammern auf wirklich, wirklich hohem Niveau. Also wenn man den Tabellenstand anschaut. Aber ja, die Mannschaft hat schon noch Ecken und Kanten. Und ich glaube einfach, also wir hatten vorher auch kurz diskutiert, also die Defensive, also ich bin der Meinung, mit der Erfahrung, und die Pärchen sind ja, finde ich, ganz, ganz gut gewählt. Also das heißt, in jeder Reihe habe ich irgendwie so einen Erfahrenen drin, der schon oben gespielt hat, und dann hat man irgendwie einen Jüngeren dazugestellt, also zumindest so grob, und ich finde, also da habe ich schon die Erwartungshaltung, dass so ein bisschen cleverer und souveräner spielt, und da sind schon viele Dinge drin, wie jetzt auch in Heilbronn, wenn ich da mal so manche Tore anschaue, wo ich denke, die Dinge dürften nicht passieren, so, und die stellen wir irgendwie nicht ab, und ich glaube, das macht viele nervös, in Anführungszeichen. Also nochmal, jammern auf sehr hohem Niveau. Aber da hätte ich an die Abwehr eine andere Erwartungshaltung. Und was man schon merkt, und ich glaube, das muss man sich mal anschauen, wir haben, glaube ich, schon ein Geschwindigkeitsdefizit in der Defensive, und wir kriegen relativ viel Kontertore. Also wenn eine Mannschaft Power hat und Geschwindigkeit hat, dann sind wir auch relativ leicht zu überspielen, wenn wir vorne den Puck verlieren, und das sind so ein paar Dinge einfach, wenn ich nach vorne schaue, wenn ich schon weiter denke in mögliche Playoffs, dann sollte man diese Dinge abstellen, weil die sollten gegen die guten Nordteams, wenn es denn so weit kommt, nicht unbedingt so wieder gezeigt werden.
Ich gucke wieder ein bisschen andersrum drauf und sage, naja, wir kriegen viele Kontertore. Liegt es daran, dass die anderen Mannschaften einfach regulär keine Tore schießen können und sich aufgrund der Tatsache, dass sie gegen die Steelers spielen, im Regelfall hinten reinstellen? Ich meine, wir haben es heute in Höchstadt gesehen, da standen regelmäßig drei eigene Leute von ihnen im Slot. Nicht in Unterzahlen, nicht in irgendwie sonstigen Situationen, sondern einfach regulär. Sie sind grundsätzlich in die Offense reingelaufen mit ein oder zwei Mann. Und wenn ich dann von Anfang an sage, ich spiele so hardcore-defensives Eishockey, dann gucken wir als Bietigheimer-Fans wieder drauf und sagen, naja, die sind im Angriff sehr limitiert, aber vielleicht ist es auch einfach deren System, sich im Angriff zu limitieren und einfach von Grund auf zu sagen, hey, wir dürfen hinten gar nicht aufmachen, weil gegen eine Mannschaft wie Bietigheim kriegen wir dann auf die Mütze.
Definitiv, und du hast ja vorher auch gesagt, und ich glaube schon, natürlich, also wir sind jetzt ein bisschen das Bayern München der Oberliga. Was ich damit sagen will, ist, klar, jetzt alle, die auch in diese Halle kommen, die haben schon nochmal so eine extra Spritze Motivation, da bin ich völlig bei dir. Aber wie gesagt, ich glaube auch heute an dem Beispiel, also das hätten wir souveräner nach Hause spielen müssen, wie wir es letztendlich getan haben. Und deswegen ist die große Frage, springen sie immer so weit, wie sie müssen, oder so hoch, wie sie müssen? Und könnten sie mehr? Aber lass uns doch einfach mal vielleicht so Mannschaftsteil für Mannschaftsteil durchgehen. Einfach mal sehen.
Defensive hatten wir gerade.
Ja, lass uns vielleicht nochmal eins zurück über Torhüter. Ich glaube, wir da mal anfangen. Ich glaube, das ist ja auch nicht unwichtig im Eishockey. Ich glaube, da haben wir ein Top-Pärchen für die Oberliga.
Ultra geil.
Da müssen wir uns nicht verstecken. Und jetzt, die sind auch nicht fehlerfrei, aber ich finde, Schmidt spielt eine eine starke Saison im Vergleich zum letzten Jahr.
Auf jeden Fall. Und er hat seine Ausflüge abgestellt.
Genau.
Wo ich letztes Jahr immer Olaf Tour gebrüllt habe und mich wieder drüber aufgeregt habe. Ja. Ich war letztes Jahr echt kein Fan von ihm. Aber dieses Jahr bombastischer Rückhalt.
Ja, und mit David Zabalotny, ich glaube, haben wir auch einen, der jederzeit spielen kann und auch aus meiner Sicht gut spielt und auch ein guter Oberliga-Torhüter. Also da habe ich
jeden.
Also Torhüter kein Thema, wie gesagt. Defensive haben wir uns angeschaut. Da habe ich einfach, also da habe ich ein bisschen mehr Cleverness und Souveränität erwartet. Einfach, wenn ich mir, ich sage jetzt mal, die Erfahrung vom Sören Sturm oder auch von Pavel Trunja oder ja, dann jetzt auch Tim Schüle anschaue.
Lass uns kurz bei Sturm bleiben. Ja. Wir hatten ein wunderschönes Ding zum Thema Erfahrung Sturm.
Ja.
Wir waren in Überzahl, kurz vor Ende des Spiels und Sören hat den Puck bekommen und ist nach hinten hinter das eigene Tor gelaufen. Und ich habe gesagt, wow, das kann man jetzt irgendwie geil finden oder auch nicht so geil finden, aber ich finde es cool, er bringt wahnsinnige Sicherheit rein. Ergebnis safe über die Zeit gespielt. Du hast gesagt, ja, da kann man aber auch sagen, die sind nicht mehr geil auf Tore schießen. Ist es die Defensive, die Erfahrung, die da vielleicht auch manchmal das Spiel ein bisschen weniger hübsch macht?
Ja, definitiv. Also ich glaube nicht, dass wir die Mannschaft sind in der Oberliga, die irgendwie Power, Power, Power und 60 Minuten irgendwie knüppeln und nach vorne und Gas geben, das sind wir nicht. Also das ist eine sehr erfahrene Mannschaft, vor allem in der Defensive sehr erfahren. Und ich glaube, so spielen sie auch. Also eher mal Tempo rausnehmen, langsam aufbauen. Kann man mögen, muss man nicht mögen, aber das ist sicherlich, das ist auch der Erfahrung und der Geschwindigkeit und vielleicht auch den Geschwindigkeitsdefiziten gezollt. Aber ja, das ist sicherlich unser Eishockey und das ist ja auch erfolgreich, also da nicht falsch verstehen. Aber das ist einfach so. Also da sind wir, finde ich, gut aufgestellt. Manchmal würde ich mir ein bisschen, also war heute auch gegen Höchstadt zu sehen. Also sie haben relativ früh den Torhüter vom Eis genommen, da stand es, glaube ich, 3-0. Und ich finde schon, dass wir, also für das, wie limitiert Höchstadt vorher offensiv aufgetreten ist, durchaus ins Schwimmen gekommen sind. Und da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Souveränität erwarten. Jetzt hauen wir wieder irgendeine Zahl um die Ohren.
Nee, ich habe gerade überlegt, ich halte es mir noch kurz zurück. Ich habe kurz überlegt, ob ich was zu unserem Unterzahlspiel sagen soll. Ja. Nein, doch, ich sag's. Schau dir unser Unterzahlspiel an. Also wenn wir sagen, unsere Verteidigung ist oft irgendwie nicht so das, was wir uns wünschen würden. Was wäre, wenn unsere Verteidigung die gleiche Anzahl an wir sind Menschen hat? Oder wir sind Menschmomenten hat, die andere vielleicht auch haben, wo Fehler passieren und man sich die Situation anschauen muss, in denen eine gewisse Stresssituation da ist. Und dann schauen wir uns auch Unterzahlspiel an und gucken das Penalty Killing an und dann sehen wir, uff.
Ja, aber dann lass den Ball nehme ich gern auf, weil, also ja, aber da wäre jetzt mal eine These. Ich glaube, wir können ja, das zeigt das Unterzahl, wenn irgendwie, weil da ist eine, wie du sagst, da ist eine Stresssituation. Also ich weiß, ich bin Unterzahl, ich muss mich irgendwie zusammenreißen und ich muss gut in der Box stehen, ich muss gut verteidigen, ich muss irgendwie die Dinge raushauen, wenn es möglich ist. Da kriegen wir es hin. So, das wäre dann eher wieder ein Kritikpunkt zu sagen, okay, warum kriegen wir es dann nicht hin bei 5 gegen 5? Warum ist die Fehlerquote vor allem bei 5 gegen 5 so hoch? Oft auch in eigener Überzahl so hoch? Das war heute auch ein gutes Beispiel bei den 5 Minuten.
Ja.
Die würde ich gar nicht gut liefern. Und da haben wir wahnsinnig viele Fehlpässe auch von hinten raus. Und das ist die große Frage. Also fehlt da manchmal die Konzentration? Weiß ich nicht. Wollen wir es zu schön machen? Wie gesagt, die haben wir noch auf hohem Niveau. Aber ich denke schon, und das höre ich ja auch, wenn ich in den Pressekonferenzen zuhöre, durchaus der Trainer sieht es ja auch so. Also ist ja nicht frei von Kritik da an seiner eigenen Mannschaft. Und ich glaube, da müsste einfach mehr gehen.
Ja.
Und klar, das wird kommen über die Saison, aber ja, ich kann es auch noch nicht so genau greifen, aber ich bin bei dir, Unterzahl sieht gut aus, sind wir von den Quoten ja auch gut, aber wir werden vielleicht unkonzentrierter, wenn es 5 gegen 5 oder in eigener Überzahl geht und da finde ich es in vielen Stellen nicht gut. Also da sind wir viele Pässe einfach durch die Mitte, lernt man, glaube ich, relativ früh No Blind Pass und nicht durch die Mitte. Und da denke ich manchmal schon, Mensch, Jungs, das macht er jetzt seit 20 Jahren. Und das könnte irgendwie besser.
Ist das das Thema, dass sie seit 20 Jahren machen?
Vielleicht, kann ich durchaus sein. Also weiß ich nicht. Ich glaube einfach, sehr erfahrene Mannschaft, deswegen sind wir eher die Mannschaft, die eher ruhig spielt, die versucht, es irgendwie technisch zu lösen. Und es kann durchaus auch das Problem sein. Also manchmal wäre es vielleicht besser, einfach raus das Ding und nicht irgendwie noch versuchen. Ich versuche es nochmal links, rechts und dann irgendwie durch die Mitte durch, durch einen eigenen Slot, sondern irgendwie anders. Das kann durchaus sein. Also vielleicht will man es so gut machen. Und vielleicht ist man manchmal überrascht, wie gut die Qualität in der Oberliga doch ist, auch der Gegner. Das kann durchaus sein. Aber das sollte man dann und könnte man wahrscheinlich auch abstellen.
Und dann Gegenbeispiel, Weg von der Verteidigung in die Offensive. Da gibt Schmidt den Puck an Radschuk. Radschuk fährt alleine durchs komplette Feld, vorbei an sämtlichen Heilbronnern und macht eine Kiste.
Ja, ich meine, das ist ja gut. Ja, das ist kein Thema, aber wie gesagt, ich glaube einfach, also ich glaube schon, das war ein Thema. Also ich glaube, dass wir schon merken, dass wir nicht die schnellste Abwehr haben. Das merken wir einfach. Dass, wie gesagt, die Erfahrung an vielen Stellen gut ist, an manchen Stellen vielleicht nicht ideal. Und ich glaube schon, das ist ein Thema, wo die Trainer auch drauf schauen, weil das kann, und du hast wirklich viele, viele, finde ich, schnelle Mannschaften in der Oberliga, also die zumindest eine schnelle Reihe haben, und das ging schon ein paar Mal schief.
Boris Blank hat es hier im Podcast oder Passau auch gesagt. Ja. Er hat gesagt, die rennen sich halt tot. Die sind vielleicht nicht so systemtreu, wie das in den oberen Ligen dann wäre, aber die rennen sich halt tot. Die kämpfen 60 Minuten.
Genau, und ich meine, du sagst ja auch immer, weil du das Stichwort gerade reingebracht hast, systemtreu. Also ich glaube schon, das Ziel ist, durchaus konsequent 60 Minuten das eigene System zu spielen. Und da glaube ich einfach, ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen, bis alle Laufwege klar sind und. Aber das ist ja völlig nachvollziehbar, dass die Trainer sagen, nee, wir wollen unser System konsequent durchziehen. Aber das ist eine neue Mannschaft und es scheint irgendwie an vielen Stellen noch zu brauchen.
Fünf Leute von letztem Jahr sind da geblieben, alle anderen sind neu. Keiner kennt das System.
Genau, alles gut. Also deswegen, wie gesagt, jammern auf hohem Niveau, aber ich denke durchaus, ich sage es mal, es gibt noch Potenzial in der Defensive. Das wäre so mein Blick auf die Defensive, ja.
Ich habe mit Radschuk gerade schon angefangen, ja, weil ich Richtung Offensive gucken wollte. Offensive. Zweitmeiste Tore der Liga.
Genau.
Jetzt darfst du dein Gefühl wieder nennen.
Ja, also klar, ist sicherlich auch in der Offensive eine gute Truppe. Und von Anfang an hat man ja nicht zu Unrecht gesagt, dass, ich glaube, unser großer Vorteil ist, es verteilen sich die Tore auf viele Reihen, auf viele Spieler. Es werden mit die meisten wahrscheinlich sein in der ganzen Liga, die die Tore geschossen haben.
Wir haben vier Menschen bei uns tatsächlich in der Mannschaft, die bisher keine Tore geschossen haben.
Okay.
Einer davon ist Yoshi Rust.
Der nicht spielt momentan, ja.
Exakt. Ich glaube, das sagt recht viel dazu. Genau. Aber sprich weiter.
Genau, das ist sicherlich der große Vorteil. Und auf der anderen Seite haben wir auch schon viel diskutiert. Ich glaube einfach, also lass uns mal die Reihen durchgehen. Die momentan erste Reihe mit dem Marek Radschuk, dem Erik Nemec und dem Fedor
Kolopailo,
ich lerne es irgendwann nochmal, finde ich eine gute Reihe, ohne Wenn und Aber sozusagen. Klar, wo für mich natürlich schon Marek Radschuk raussticht, also ich halte ihn für vielleicht den besten Spieler in der Oberliga. Ein guter Spieler, der für mich auch Verantwortung übernimmt in kritischen Situationen. Bei Erik Nemec, macht die Tore. Würde ich mir manchmal auch ein bisschen mehr Sichtbarkeit im Spiel wünschen. Also da fällt mir manchmal zu wenig auf, für das, dass er eine Kontingentstelle hat. Aber ich glaube, erste Reihe, Haken dran. Also würde ich, finde ich, mit die beste erste Reihe wahrscheinlich in der ersten Liga. Und man muss ja sehen, glaube ich, auch nochmal wichtig. Heute war es ja auch wieder so, der Fedor Kolopailo ist ja raus, glaube ich, irgendwie nach dem zweiten Drittel oder schon während dem zweiten Drittel. Er hat auch schon am Anfang der Saison gefehlt, zwischendurch mit Gehirnerschütterung, dann auch krank gewesen. Also ich glaube, das wird auch nochmal besser, wenn er im Spielrhythmus ist, und dann, glaube ich, erste Reihe, Top-Reihe, ohne Wenn und Aber, und auch eine gute Reihe. Und
Er ist einer, ich darf mich hier ein bisschen outen. Wir sind hier in meinem Podcast-Studio. Das klingt hochprofessionell. Hier hängen ein paar Steelers-Trikots tatsächlich. Und ich habe eine Mütze da oben, wenn du da mal hochguckst. Ja. Da ist die selber Wölfe-Mütze. Ich mochte Kolopailo letztes Jahr unglaublich gerne. Er war für mich zusammen mit Milio bei Selb. Das ist ein bisschen blöd, weil die uns am Ende herausgeschossen haben. Aber ich mochte die schon echt seit einer Weile, weil ich geil finde, wie sie den Standort aufbauen und wie dort so dieses... Da ist ja nichts. Also da ist ja gar nichts. Die machen dort Porzellan und keine Ahnung,
Kloschüsseln und sowas. Ja, eine große Firma und die...
Exakt. Und das funktioniert und die bauen da was auf. Und das fand ich cool und ich habe ihn da deswegen letztes Jahr immer wieder gesehen. Und wenn er den Spielwitz findet, den er da letztes Jahr hatte, da freue ich mich drauf.
Also ich erinnere mich an einen Kommentar, als der Wechsel zu uns feststand, wo... Ich glaube auch ein selber Fan gesagt hat, okay, eigentlich zu gut für die Oberliga. Das war auch so mein Bild aus dem letzten Jahr. Ich glaube, da ist er noch nicht ganz und das kann man ja mit den Fehlzeiten einfach begründen. Ja. Das ist für mich auch okay, aber deswegen sage ich auch Haken dran. Also die Reihe, ich glaube, da brauchen wir uns nicht verstecken. Das ist eine gute erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe. Wir haben ja, glaube ich, keinen so festgelegt. Und das passt für mich auch. Bei der zweiten Reihe würde ich schon wieder Abstriche machen. Einfach ich glaube, was uns fehlt, und ich glaube, es ist wichtig, dass Tyler McNeely...
Ein Kanadier.
Ja, wahrscheinlich. Sagen wir, ein guter, torgefährlicher Außenstürmer würde der Reihe noch gut tun, ohne jetzt der zweiten Reihe, ohne jetzt, und nominell ist ja gar nicht die zweite Reihe, ich glaube, Herrn Dück, ist es immer wichtig, da Wert drauf legen. Aber wenn ich es mir heute anschaue, dann glaube ich einfach, dass Tyler McNeely, klar, auch das Alter geht an ihm nicht spurlos vorbei. Und
wie alt ist denn deswegen jetzt? Halte ich 38. Ich meine, der ist älter als ich.
Ich glaube, ja. Und ich halte ihn für einen Top-deutschen Spieler, also mit deutschem Pass halten in der Oberliga, einfach weil die Erfahrung da ist.
37 ist er.
37, aber steht er immer noch im Raum. Ich glaube, da wäre schon wichtig, dass er recht schnell seinen deutschen Pass bekommt, was dann hoffentlich klappt. Und dann bräuchte die Reihe aus meiner Sicht, und jetzt erstmal die Reihe, das kann man ja dann auch wechseln, aber ich glaube, es fehlt noch wirklich ein Sniper, wie man so schön sagt, das heißt wirklich ein torgefährlicher Spieler, wo man sagen kann, okay, im Idealfall, wenn es mal nicht läuft, der knipst da vorne auch noch. Und dann hätte man natürlich mit ich sage jetzt der ersten Reihe, über die wir gerade gesprochen haben, dann einer zweiten Reihe, auch mit Breibisch als schnellen Außen, vielleicht nochmal so ein, jetzt so ein Jasper wird ja immer mal wieder gerüchtet, keine Ahnung, ob da was dran ist, der in der DL gut getroffen hat, für uns in der DL2 gar nicht mal so viele Tore gemacht hat. Aber das wäre natürlich auch so ein Spieler mit Geschwindigkeit und so einer. Dann hättest du natürlich auch eine Top-2. Reihe, ne, die dann mal deutlich mehr Torgefahr hat. Und dann hättest du auch eine Entlastung für die erste Reihe. Das muss man ja auch sehen. Und du machst gleichzeitig die dritte Reihe besser, weil natürlich dann auch mit Kiefersauer, sage ich jetzt mal, und dann Eckel zwei wirklich top-deutsche Spieler in der dritten Reihe sind. Und ich glaube, das würde der ganzen Mannschaft gut tun. Und deswegen, wenn du wirklich, wirklich vorne mitspielen willst, also auch dann in den Playoffs wirklich ein Wörtchen mitreden willst, dann glaube ich, ist das notwendig. Also dann braucht es noch den einen, zumindest den einen, vielleicht sogar noch einen zweiten treffsicheren Stürmer.
Du sagst immer, du willst einen Wing haben. Mir fehlt häufig ein Center. Jemand, der vorm Torwart steht, der da Drecksarbeit macht, der da irgendwie die Sicht nimmt, der geile Tippins macht. Passt so jemand, wie ich ihn mir vorstelle, so ein Center überhaupt ins System?
Ich glaube, das musst du den Trainer fragen.
Du bist da.
Ja, also ich glaube, also McNeely spielt ja Center und verteilt ja die Pucks entsprechend dann und kann durchaus auch im Slot eklig sein, sozusagen aus meiner Erfahrung.
Spielt aber häufiger mittlerweile hinterm Tor als vorm Tor. Also der steht ganz oft hinterm gegnerischen Tor und schiebt dann irgendwie seitlich vorbei, dorthin, wo er gerade gebraucht wird. Aber offensichtlich erfolgreich, aber.
Also ich glaube schon, ich hätte jetzt eher einen Außen gesehen, in Anführungszeichen. Ich glaube, auch ein Sender würde noch gut reinpassen. Aber mir geht es einfach, ich glaube, Geschwindigkeit wäre nochmal wichtig für die zweite Reihe. Also jetzt einfach nochmal zu Breibisch. Also noch jemand wie Breibo mit der Power, mit der Geschwindigkeit und torgefährlich. Ich glaube, das wird die zweite Reihe so aufwerten, wie gesagt, und die erste entlasten. Also ich darf nicht, also jetzt nehmen wir das Beispiel Heilbronn, da fallen jetzt zwei Kontingentspieler aus mit Cabana, der jetzt ja nur ein Spiel oder ein halbes gegen uns gemacht hat und nicht mal ein halbes, jetzt auch wieder ausfällt. Ich weiß nicht, ob wir, ich sage jetzt mal, Ratschuk und Erik Nemik so locker verkraften könnten, wenn die ausfallen würden. Und deswegen glaube ich schon, das wäre wichtig für uns, da die zweite Reihe zu haben. Und da sehe ich schon den Bedarf auf jeden Fall noch. Also ja, ein Königreich von Knipser, klar. Auch der muss finanziert werden, ohne Wenn und Aber. Und ich glaube auch, dass das, also die Trainer würden das sich natürlich wünschen. Und ich habe den Boris Blank auch so verstanden in deinem Podcast, dass er sagt, logisch würden wir die nehmen. Aber natürlich, die müssen auch finanzierbar sein. So ein bisschen habe ich den Eindruck, da werden jetzt wahrscheinlich viele widersprechen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Mannschaft ist nicht ganz fertig. Also hätte wahrscheinlich, wünscht ihr was, hätten wir die zwei gefragt, also Dirk und Blank, dann hätten sie die zwei Stellen noch besetzt. Gab ja auch so ein paar Gerüchte, aber klar, ihr Kontingentspieler geht nicht, solange McNeely keinen deutschen Pass hat, aber ich glaube, man wollte ja auch noch zumindest einen guten deutschen Stürmer vor der Saison, aber es muss auch finanzierbar sein. Also da waren wir einfach auf Kante. Aber ich habe so das Gefühl, die Mannschaft ist nicht ganz fertig. Und wenn es jetzt die Möglichkeit gibt, sprich die Zuschauer kommen, vielleicht Sponsoren kommen, man erfolgreich ist, man sagt, komm, man kann immer die Lücken schließen. Ich glaube, dann macht die Mannschaft auch nochmal einen Riesensprung aus meiner Sicht. Wirklich einen Riesensprung.
Boris Blank hat es im Podcast schön gesagt. Er hat gesagt, es bringt nichts, wenn wir jetzt irgendwie nochmal den geilen Knipser holen und dann auch aufsteigen sogar, aber dafür nächstes Jahr finanziell irgendwie dann wieder Krücke sind. Also nüchtern bleiben und vernünftig auch umgehen mit dem, was man an Möglichkeiten hat.
Nein, definitiv. Ich meine, das ist natürlich auch immer, du brauchst so diesen Lucky Punch. Also ist auch gar nicht so einfach. Also wir hatten es ja am Tisch vorher auch kurz diskutiert. Und klar, du kannst natürlich, ich meine, irgendwie, du kannst so einen College-Spieler holen und kannst einen Volltreffer landen.
Oder du holst dir einen Kanadier, der in 5 Spielen 4 Disziplinarstrafen bekommt.
Kann auch passieren. So. Und deswegen, also ich glaube schon, es ist wichtig, da jetzt nicht irgendwie daneben zu liegen. Und das ist nicht so einfach. Also vor allem, wenn du jemanden rüberholst ohne Europaerfahrung,
Eisfläche
ist größer. Du kannst oft nicht sehen. Also klar, du kannst schon sehen, ist jemand läuferisch gut oder eher nicht so gut. So, aber du kannst es so schlecht einschätzen. Und wie gesagt, du kannst mit einem College-Spieler, sieht man in der Oberliga, das sind viele, die jetzt völlig unbekannt sind, aber gut einlochen, aber ist natürlich auch ein Risiko. Und jetzt braucht erstmal Tyler McNeely den deutschen Pass, sonst brauchen wir eh nicht drüber reden. Und dann, glaube ich, kann man auch mal gucken, ob, keine Ahnung, jetzt im Dezember oder vielleicht Januar was möglich ist. Wenn das Geld da ist, glaube ich, der Mannschaft würde es wirklich gut tun. Also ich bin überzeugt davon, das ist nochmal so ein kleiner Quantensprung für die Mannschaft. Aber der kommt, muss natürlich auch gut sein.
Was wäre, wenn man jetzt einfach die Mannschaft so lässt, wie sie ist? Man kommt gemütlich in die Playoffs, fliegt in den Playoffs in der ersten oder zweiten Runde raus. Meine Güte. Spart sich das Geld für nächstes Jahr? Wäre das eine Option für dich oder würdest du da sagen, boah, nee, das wäre mir zu wenig?
Ich weiß ich nicht. Also das Geld, also erstmal das Geld muss da sein, ohne Wenn und Aber. Also ich würde kein Harakiri eingehen. Also wenn das Geld nicht da ist, dann bitte niemand holen. Die Mannschaft ist immer noch gut genug, um vorne mitzuspielen und auch dann vielleicht in den Playoffs erfolgreich zu sein, was immer erfolgreich bedeutet. So.
Was bedeutet erfolgreich für dich? Was ist dein Ziel für die Saison? Was würdest du dir wünschen?
Also also für mich wäre erfolgreich erstmal unter den ersten zwei in der Süd, in der Südgruppe. Mhm. Und dann zumindest die erste Runde in den Playoffs überstehen. Das wäre für mich so Erfolg. So jetzt, aber ich meine, in der vorgehaltenen Hand, ich glaube, wenn du mit den Spielern sprichst, also, wenn die Möglichkeit sehen, wollen die auch hoch. Also was ich damit sagen will, ist, es ist nicht so, dass dieser Verein anspruchslos in die Saison gegangen ist. Also jeder weiß natürlich, jetzt wenn man mal nüchtern auf die Kaderlisten schaut, dann müssten eigentlich die Hannover Scorpions, aber das müssten sie seit vielen Jahren schon, endlich mal hochgehen, weil der Kader ist für Oberliga-Verhältnisse natürlich Knaller. Also alle Kontingentspieler, viele deutsche Spieler, wo ich einfach sage, wow. Und die müssen erstmal aus dem Weg geräumt werden. Also deswegen glaube ich, sachlich oder nüchtern betrachtet, ist es schwer, aber warum nicht? Aber dazu brauche ich eine gute Platzierung in der Vorrunde, also in der Südrunde. Und dazu ist die Mannschaft in der Lage. Und wie gesagt, deswegen würde ich immer, weil es ja deine Ausgangsfrage war, also wenn die Möglichkeit besteht, dann würde ich natürlich nachlegen. So, und wie gesagt, sparen für die nächste Saison hat noch nie funktioniert, weil Ich habe keine Ahnung oder niemand weiß, wie viele Zuschauer nächstes Jahr kommen. Im zweiten Jahr Oberliga, keiner weiß, bleiben Sponsoren, bleiben sie nicht, kommen neue dazu.
Wir haben also mehr Sponsoren kannst, als letztes Jahr.
Ja, aber du kannst nie Geld irgendwie für die nächste Saison. Also ich glaube, das funktioniert nie. Also wenn du in dem Jahr Geld hast, dann gib es aus. Wenn du es nicht hast, dann gib es natürlich nicht aus, weil was nicht passieren sollte, ist, dass wir irgendwie Schulden mitnehmen das nächste Jahr. Das sollte uns nicht passieren.
Da bin ich nochmal ein bisschen, da gucke ich nochmal anders drauf. Also für mich ist so dieses, wenn Geld da ist, gib es aus. Nee. Nee, da guck ich anders drauf. Und zwar nicht, weil ich sage, oh nee, ich mag das Geld nicht ausgeben, sondern ich sehe, was man an Umfeld weggespart hat, dadurch, dass man nochmal abgestiegen ist, wenn man sich anschaut, was irgendwie an Spielerbetreuern letztes Jahr da war, mit Physio und was nicht allem, wo man jetzt einfach im Umfeld schon wieder hat sparen müssen. Und gerade im Umfeld passiert gerade so viel Erneuerung. Und da bin ich manchmal auch ein bisschen dankbar, dass wir in der Oberliga sind, dass diese Erneuerung stattfinden kann in der Geschäftsstelle, dass die tatsächlich irgendwie diesen Neustart bekommt. Weil ich glaube, das ist in der Oberliga dann doch nochmal mit ein bisschen weniger Aufmerksamkeit behaftet, als es das vielleicht in der DEL oder in der DEL2 wäre.
Lass mich kurz reingrätschen, wenn es okay ist.
Natürlich.
Also ich gehe mit, aber ich glaube einfach, also wir müssen uns im Klaren sein, jetzt, wenn ich die letzten zwei Jahre mal wegnehme, das ist gleichzeitig Fluch und Segen. Dieser Standort ist ein völlig erfolgsverwöhnter Standort. So, das heißt, nicht vergleichbar mit Füssen, die hatten auch mal große Erfolge oder Bad Tölz oder was auch immer, sondern im Endeffekt, ich glaube, wir sind so ein bisschen zum Erfolg gezwungen. Das ist einfach so. Also ich glaube nicht, dass wenn du Zehnter bist in der Oberliga, dass dir noch 2000 Menschen die Hütte einrennen. So, das heißt, so ein bisschen bist du zum Erfolg verdammt. Also wenn du dich sozusagen irgendwie gesund stoßen oder sanieren willst oder wie auch immer, dann glaube ich, braucht es immer zumindest ein bisschen Erfolg. Also es muss sozusagen immer die Perspektive da sein. Es reden wenige von Aufstieg, das meine ich nicht, aber sozusagen vorne mitzuspielen. Also den Anspruch sollten wir auch haben als Bietigheim. Ich habe auch deine Kommentare übrigens, es gab ja mal so eine Diskussion, sind wir überheblich? Und ich bin dabei, also nochmal, wenn wir den Anspruch nicht haben, dann weiß ich auch nicht. Und deswegen wichtig nochmal.
Für die Zuhörer, das war übrigens ein Anspruch aufs, eine Anspielung aufs Forum,
genau.
Wo es sein könnte, dass einer von uns beiden hin und wieder mitschreibt.
Genau, ich nicht, ich lese nur und mache mir meine Gedanken. Nein, aber
du hast
ich
ja glaube auch geschrieben.
Ja, das ist schon lange her.
Magst du dein Nickname sagen?
Ich weiß ihn gar nicht mehr, ich weiß ihn wirklich nicht mehr.
Krass.
Ich weiß ihn wirklich nicht mehr, also so lange ist es schon her. Aber lass mich kurz nochmal, weil das wollte ich ja gerade sagen. Deswegen, glaube ich, sind wir schon ein bisschen zum Erfolg gezwungen. Und für mich geht es immer darum, wenn die finanzielle Möglichkeit besteht, ich kein Risiko eingehe und ich die Mannschaft verbessern kann, das ist Sport, nochmal, das ist Leistungssport. Also dann wären wir bescheuert, glaube ich, wenn wir es nicht tun. Wenn, wie gesagt, die finanzielle Möglichkeit da ist. Ja. Also ich würde nicht ins Risiko gehen. Also dazu ist die Mannschaft momentan zu gut, dass ich ins Risiko gehen muss. Aber wenn es möglich ist, weil irgendein Sponsor um die Ecke kommt und sagt, hey, komm, ich finde es cool und ich würde euch nochmal so einen Kontingentspieler finanzieren, dann why not? Also wenn nicht, würde ich es nicht tun. Aber wenn die Möglichkeit besteht, auf jeden Fall. Weil ich wirklich glaube, dass dann nochmal viel, viel mehr die Post abgeht. Und dann bin ich vielleicht zu sehr Leistungssportler gewesen. Aber das sollte schon der Anspruch sein, ohne wenn und aber.
Meinst du, wenn man jetzt aus Versehen aufsteigen würde, dass man nächstes Jahr in der DEL mitspielen könnte, also DEL2 mitspielen könnte?
Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, es gibt nicht so viele Spieler, die jetzt locker mal auch DEL2 spielen würden aus unserem Kader nächstes Jahr. Deswegen würde es wahrscheinlich schon wieder einen größeren Umbau bedeuten. Und da weiß ich halt nicht, ob die finanziellen Mittel entsprechend dann da sind. So, ich glaube, dann spielt man halt nicht sofort vorne mit, aber ich glaube, der Standort zieht immer noch, das muss man ja auch so sehen. Also ich glaube, immer noch viele, viele Spieler, sonst hätten wir jetzt nicht so einen coolen Kader, finden den Standort immer noch gut. Und er ist ja auch noch einigermaßen seriös für Eishockey-Verhältnisse. Und deswegen schwer zu sagen, aber es wäre sicherlich so, dass wir kämpfen müssten, da bin ich schon überzeugt davon. Und das wäre jetzt zum Beispiel, also jetzt ist immer mein Quervergleich, also wenn ich die Scorpions nehme, dann sehe ich dort einen Kader, wo ich glaube, der zu 70-80% auch in der DL2 gut bestehen könnte mit Ergänzungen. Das würde ich bei uns so
hatten
jetzt nicht
sehen.
Hatten
sie die letzten drei Jahre aber auch schon.
Stimmt.
Definitiv. Kassel hat über die letzten paar Jahre auch definitiv regelmäßig
Kader gehabt, du kannst nicht immer den Erfolg zu 100% planen. Das ist ja das Schöne. Also da zeigt uns ja Kassel, oder zeigen uns Kassel und die Scorpions, dass es nicht unbedingt immer geht. Aber also deswegen schwer zu sagen, aber so weit will ich noch gar nicht schauen, weil ich einfach glaube, jetzt lass uns erstmal die Südrunde spielen. Und da ist meine Erwartungshaltung schon eher unter den ersten zwei. Die nächsten Wochen werden es zeigen. Es sollte halt toi toi toi. Ich glaube, auf Holz nicht viel passieren, was Verletzungen angeht. Das können wir sicherlich nicht so gut kompensieren, obwohl der Kader ja in der Breite durchaus, also die
Menge der Spieler ist. Vorher haben wir noch gesagt, die Menge der Menschen, die bei uns Tore schießen, ist nochmal. Ich habe gerade eben parallel nochmal übrigens geguckt, von den vier Jungs, die bei uns keine Tore geschossen haben. Einer hat noch kein einziges Spiel diese Saison gespielt, einer ist 19, einer ist 22. Bleibt Heizinger.
Ja,
der noch keins geschossen hat.
Der muss auch nicht unbedingt. Das sollte
ich gerade sagen.
Das sollte dem sein Job, die Dinger eher zu verhindern. Nein, aber lass uns doch mal, wir waren ja in der Offensive irgendwo hängen geblieben. Also wie gesagt, ich finde erste Reihe gut. Zweite Reihe fehlt mir noch der Außenstürmer, ohne jetzt dem Kollegen Kiefersauer oder näher treten zu wollen. Ich finde, er macht einen Top-Job, aber er würde halt die dritte Reihe aus meiner Sicht nochmal verstärken und vielleicht hat der Trainer dann auch ganz andere Ideen.
Und Kiefersauer und Kanja haben in der Vorbereitung geil harmoniert.
Genau, und dann auch mit Eckel noch, ich glaube, das wäre auch eine Reihe und wie gesagt, die vierte Reihe muss einfach nur laufen. Das ist einfach Gegner beschäftigen und entsprechend dann und dann glaube ich schon, wäre es nochmal ein Sprung nach vorne.
In die Ecken reingehen, dort arbeiten, wo es
genau,
weh tut.
Dann wäre es nochmal ein Sprung nach vorne. Also deswegen bin ich eigentlich mit dem Kader ganz, ganz zufrieden. Wie gesagt, Abwehr, wir hatten ja vorher angesprochen, glaube ich. Und auch du sagst ja immer System, also im System bleiben, im System spielen. Ich glaube, da gibt es noch Abstimmungsbedarf, vor allem zwischen Defensive und Offensive. Und damit meine ich nicht nur die Abwehrspieler und Stürmer, sondern das gilt ja sozusagen auch, ein Stürmer muss ja defensive Arbeit machen, auch ein Abwehrspieler hat mal Offensivaufgaben in Überzahl oder in anderen Situationen von der blauen Linie. Und ich finde so, die Mannschaftsteile könnten noch besser harmonieren. Also manchmal habe ich das Gefühl, die Harmonie sozusagen zwischen den Mannschaftsteilen ist noch nicht ideal. Und das kommt natürlich mit der Zeit, vor allem bei einer neuen Mannschaft. Aber auch da habe ich schon die Erwartungshaltung, dass sich da Dinge verbessern. Und das habe ich die letzten Wochen jetzt nicht gesehen. So, das war auch vielleicht deswegen das Mosern dann von meiner Seite, weil ich einfach denke so, es hat so manchmal ein bisschen mehr nach Rückschritt ausgesehen. Und das finde ich eigentlich schade, weil da müsste aus meiner Sicht mehr gehen.
Ich drehe es wieder in die andere Richtung. Wir haben uns ja so ein bisschen darauf geeinigt, dass ich hier den Anwalt des Teufels spiele. Für mich ist der Gedanke, was das Zusammenspiel betrifft und was da oft auch die mangelnde Abstimmung betrifft, was die blinden Pässe in einen leeren Raum betreffen, wo vermutlich einfach jemand stehen sollte, aber sich auch nicht ans System hält. Ich finde es großartig, dass das jetzt gerade passiert. Mir ist es lieber, das passiert jetzt. Und sie machen aber die Erfahrung, ich kann auch, wenn ich mal 4-2 hinten liege, vor 3.800 Leuten in Heilbronn, dann mache ich da halt ein 6-4 draus. Und mach mal kurz in 4 Minuten 4 Tore.
Aber ich habe trotzdem 6-7 verloren, so als kleine Stichelei. Aber lass mich da mal kurz reingrätschen. Also ich bin ja bei dir und ich glaube, das ist auch, also lass uns mal den Fußballvergleich machen.
Das verstehe ich wieder nicht.
Genau, aber ich will nur mal, ich finde eine Saison sozusagen, jetzt auch was das Thema Kraft, Kondition, wie auch immer das benennen willst, zu planen, ist also viel schwerer, weil du hast dann einen Höhepunkt am Ende der Saison. Also sozusagen in der Fußball-Bundesliga habe ich 34 Spiele und jeder Spieltag zählt. Also ich muss nicht am Ende sozusagen mehr Power haben wie am Anfang. Also ich muss im Idealfall sozusagen über die gesamte Saison irgendwie die Power haben und meine Punkte holen am 1. und am 34. Spieltag. So. Eishockey ist es deutlich schwieriger, finde ich, was die Planung angeht, weil mein Höhepunkt kommt am Ende. So, das heißt, der Aufbau sozusagen muss ja, du hast gut beschrieben, also ich glaube auch, dass die Scorpions und Kassel, also mit dem Blick von außen, es nicht hinbekommen haben, sozusagen ihren Leistungshöhepunkt praktisch gleichzusetzen mit dem Saisonhöhepunkt, sprich Playoff. Und dann sind sie gescheitert, in Anführungszeichen. So. Und das ist auch das Schwierige im Eishockey. Und vielleicht jammern wir mal auch deshalb, weil, und das wissen wir ja nicht, da gilt es die Trainer nochmal zu fragen, also vielleicht ist das einfach auch ein völlig normaler Prozess, den wir momentan erleben, weil die Mannschaft sozusagen einfach sich in die Saison, rein entwickelt, in Anführungszeichen. So, und das heißt, ihren Leistungshöhepunkt dann im Idealfall hat vielleicht im Februar, März, wenn auch immer hat. Das Problem, du musst halt trotzdem Punkte holen jetzt. So, und
haben wir heute 3 Stück.
Natürlich. Und wie gesagt, deswegen jammern vielleicht wir auf einem hohen Niveau, aber das kann ich nicht einschätzen, da bin ich zu weit weg. Aber das ist im Eishockey sicherlich schwieriger zu planen wie im Fußball. Und ich habe es in vielen Mannschaften schon erlebt, die dann in der Saison einen deutlichen Schritt nochmal gemacht haben. Und also jetzt sind wir schon Zweiter, vielleicht mal um eine Lanze für die Mannschaft zu brechen. Also wenn wir jetzt nochmal einen deutlichen Schritt machen, dann dominieren wir am Ende des Tages vielleicht die Liga trotzdem. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wichtig.
Ihr hättet ihn gerade sehen sollen, er hat sich gefreut und hat den Finger nach oben gereckt.
Genau, nichtsdestotrotz, glaube ich, lohnt sich schon mal so den Finger in die Wunden zu legen. Und das sind schon einige da. Also da bleibe ich einfach bei meiner Kritik. Und Kritik klingt jetzt auch wieder so hart, aber es gibt so ein paar Dinge, also wie gesagt, ich hätte an manchen Stellen eine andere Erwartungshaltung gehabt. Also jetzt die Defensive ist so ein gutes Beispiel. Ich hätte mir schnellere Entwicklung so im Zusammenspiel gewünscht, in Anführungszeichen. Da ist eher schwierig geworden in den letzten Spielen, obwohl die Trainer es angesprochen haben, obwohl man sicherlich viel trainiert hat. Das muss man sich jetzt anschauen, und wenn man das hinbekommt und nochmal die Zahlen zeigen, also wir sind trotzdem Zweiter, wir können am Dienstag mit dem Sieg gegen Deggendorf die Spitze übernehmen. Also deswegen, ja, man auf hohem Niveau, aber ich glaube schon, ich kann verstehen, und das habe ich ja heute im VIP-Raum dann auch wahrgenommen, da gibt es schon einige Stimmen. Ne?
Jetzt wissen die Leute, wo wir sitzen.
Das war mein erstes Mal, muss ich zugeben. Ne? Ich darf es gar nicht laut sagen, ich war schon so oft beim Eishockey, aber ich habe mich immer distanziert von dieser Runde.
Du hast auch, wie hast du es gesagt, ich habe es früher gehasst, wenn die da auf ihre Parkplätze gefahren sind, irgendwie so. Hast du es gesagt?
Ja, ich habe jetzt Spannende. Ja, ich bin nochmal, ich gehe lieben gerne zum Eishockey, aber ich kann auch dort stehen, wo die stehen, die laut und viel schreien. Und das ist das, was mich mitnimmt, ohne jetzt. Also ich fand es auch schön heute im VIP-Raum, um das nochmal zu betonen. Ja. Ich fand das Essen gut, ich fand die Leute cool, ich fand die Atmosphäre cool und ich finde den Raum cool. Also deswegen, um eine Lanze jetzt zu brechen für alle, die dort heute auch mit dabei waren und zukünftig dabei sind und auch schon dort waren, cool. Und alle, die dort sind, brauchen wir auch, weil die sind nicht umsonst ein VIP-Raum, weil die finanzieren einen großen Teil neben den Fans des Eishockeys. Und deswegen cool, herzlich willkommen und haben auch alle verdient, dass sie was Schönes zum Essen kriegen und alles gut.
Und schönes Eishockey sehen. Erfolgreiches, schönes Eishockey.
Schön fand es halt keiner, aber außer dir. Aber ansonsten bin ich dabei.
Ich habe die letzten 2 Jahre viele Spiele gesehen, die theoretisch schön waren. Ja? Wenn da ein Doremus irgendwie im Alleingang, der war der Knipser, der Kanadier, der kein Kanadier ist, ich glaube, der war auch Ami, der dann vorne rumfährt und der in einem durchschnittlichen Spiel irgendwie 5 oder 6 Buden schießt. Das ist geil. Es bringt dir halt nichts, wenn du hinten 8 kassierst. Ja.
Genau, aber jetzt nimm die Mannschaft, die diesjährige Mannschaft sozusagen in dem Kontext Oberliga und dann nochmal einen Knipser dazu sozusagen, weil dann kriegst du hinten keine 8 oder 7 oder was
auch
immer.
Ja, wenn der vorne steht, das System mitspielt und wenn der vorne steht, hinten mitarbeitet. Und Doremus, geile Kisten geschossen, seine Arbeit nach hinten raus wurde zum Ende der Saison besser. Aber wenn er zum Anfang der Saison hinten so mitgearbeitet hätte, wie er es in den letzten 3, 4 Spielen getan hat.
Also ich äußere jetzt mal einen Wunsch, ne?
Okay,
also ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst sozusagen, und der spielt natürlich schon lange nicht mehr und war schwer angeschlagen mit Knieverletzungen, anderen Dingen, aber ich wünsche mir so einen Spielertyp wie Brent Walton.
Okay.
So, klein, schnell, ich glaube, so schnell war er gar nicht sozusagen.
Aber wendig
technisch stark, wendig.
Ist gerannt wie.
Und torgefährlich. So. Also das wünsche ich mir jetzt einfach, wenn ich mir was wünschen darf. Wir sind ja kurz vor Weihnachten und kurz vor Weihnachten sind ja Wünsche erlaubt. Und deswegen,
ich weiß nicht, ob der noch mit einem Carbonschläger umgehen könnte.
Das weiß ich auch nicht. Also ich weiß nicht, ob der noch gut laufen kann, weil der hatte, wie gesagt, würde ich ja alle, ich habe alles kaputt im Knie dann zwischendurch, auch bei uns ja schon. Nein, aber so vom Spielertyp und das wäre schon nochmal cool. Und we will see.
Eine andere Frage, die kam und die gebe ich jetzt gerade an dich weiter.
Ja.
Wir hatten vorher mehrfach drüber gesprochen, Verein und Liebe. Was könnte man tun, um eine Vereinsmitgliedschaft attraktiver zu machen, deiner Meinung nach?
Boah, ich bin Mitglied übrigens.
Seit wie vielen Jahren?
Seit vielen Jahren. Vielen, vielen Jahren. Ich merke es immer, wenn das Geld abgezogen wird und irgendwelche Wahlen anstehen und ich angeschrieben werde.
Nimmst du teil, wenn Abstimmungen sind? Gehst du hin?
Früher war ich, aber ich war schon lange nicht mehr.
Weil du sagst, aus Augsburg hinzufahren?
Ich kenne die Leute auch gar nicht mehr. Also deswegen, die wissen schon, was sie tun und wen sie wählen. Und da braucht es mich nicht auch noch. Aber was war deine Frage?
Was kann ein Verein tun, damit die Mitgliedschaft interessanter wird? Warum bist du Mitglied?
Das war die Liebe zum Verein. Und dann war irgendwie der Gedanke, ich kann. Und also ich wollte nicht mitreden, das war nie mein Gedanke. Also ich kenne es vom Fußball.
Red mal bitte weiter ins Mikrofon rein.
Oder war ich weg vom Mikrofon?
Du kannst dir auch so ein bisschen rüberziehen.
Okay, gut.
Wenn du da drüben sprichst,
genau. Ich hoffe, ihr habt mich gut gehört. Ich lerne noch, was das Mikrofonsprechen angeht. Also ich wollte nie irgendwie, ich kenne es jetzt von Stuttgart, wo ich auch Mitglied bin, also vom VfB, wo ich auch Mitglied bin, wo viele irgendwie mitreden wollen und bestimmen wollen. Das wollte ich nie, aber für mich war es so eine Unterstützung vom Verein. Und es kam auch aus dieser Liebe für den Verein, fürs Eishockey. Was kann man tun? Ich glaube, Werbung dafür zu machen. Ich glaube durchaus für die wollen, sagen, hey, ihr könnt auch mitreden, ihr könnt mitbestimmen. Klar, in der Regel ist so, es hat auch Vorteile. Also wenn es mal eng mit Karten oder andere Dinge wird, es in der Regel ja die Mitglieder bevorzugt. Ich glaube, Rabatt auch bei der Dauerkarte gibt es für die Mitglieder. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Weiß ich jetzt gar nicht. Habe schon lange keine mehr. Durch das, dass ich nicht mehr da bin. Aber all diese Dinge, ich glaube, mit solchen Aktionen kann man dann. Und es ist auch eine wichtige Basis für den Verein. Ich glaube, das ist es, was viele nicht so im Kopf haben. Ich meine, du hast ja gesagt, also der Verein steht ja finanziell nicht so gut da und hatte zu kämpfen die letzten wahrscheinlich schon mehr wie 2 Jahre.
Deutlich mehr.
Und ich glaube, wichtig ist mal, das wieder auf eine saubere Basis zu stellen. Und da gehören sowohl die Sponsoren als auch die Mitglieder dazu, als auch die Fans. Und je größer das Ganze wird, desto besser. Und man sieht es ja auch wieder da beim Fußball, im VfB mit inzwischen, keine Ahnung, 100, was ich, wie viele tausend Mitgliedern. Das pusht natürlich auch den Verein in Summe nochmal.
Wie sind wir hingekommen? Fanbase, habe ich gesagt.
Größer machen?
Nicht nur größer machen, sondern was ich geil finde ist, wir haben es heute auch schon mehrfach gesagt, das ist ein Meckern auf hohem Niveau, ja, was wir oft hören. Aber, und das gehört meiner Meinung nach auch dazu, ich finde, dass unsere Fanbase krass aktiv ist. Also egal auf welches Medium du jetzt guckst, Steelers sind Thema. Da reden viele Menschen und da reden viele Menschen laut. Und dann gibt es Meinungen, die sind mal so, dir gibt es Meinungen, die sind mal so und die stehen alle irgendwie da. Aber es ist Thema.
Definitiv. Was mich beschäftigt schon seit Jahren ist, also ja, ich glaube, es gibt eine gute Base. Das zeigen auch die Zuschauerzahlen in diesem Jahr. Was wir nicht schaffen, noch nie geschafft haben, ist über einen bestimmten Schnitt, also sozusagen die Neugewinnung von Fans.
Ja.
Also jetzt ist nicht so, dass sie uns in der DL die Bude eingerannt haben, sondern es waren halt die da, die immer da sind. Und die waren auch da, als wir eine DL2 verloren haben. Und die sind auch heute da und es kommen vielleicht nochmal 150, 200, 300 neue. Aber was mich wirklich beschäftigt, und ich habe keine Lösung, wie kriegen wir viele, viele neue dann rein? Weil, wie gesagt, Sportart fasziniert. Erfolge haben wir jetzt zumindest in diesem Jahr wieder. Die Halle ist cool. Für alle, die sich VIP-Tickets leisten können, auch da ist cool. Nein, aber Spaß beiseite, das beschäftigt mich schon, so, weil letztendlich viel dazu kam, nicht in den letzten Jahren. Und das ist das, was mich eher beschäftigt. Also wie kriegen wir, und es passieren ja auch da wahnsinnig viele Aktionen, irgendwie Pferdemarkt und keine Ahnung, Stuttgart und wo auch immer im Endeffekt. Man ist präsent als Dealers, man macht Werbung, aber
Macht man Werbung? Also so richtig Werbung?
Das sicherlich nicht. Also jetzt, wenn du jetzt, je nachdem, wie ich Werbung definiere, aber man ist zumindest präsent.
So, Beispiel, ich weiß noch, da habe ich quasi mein Taschengeld aufgebessert. Da haben wir in Feigen Plakate geklebt. das waren so richtig schöne Neonplakate und die hatten unten immer so einen großen orangenen Aufkleber von der Stadt Feigen drauf, dass man sie aufhängen durfte.
Es ist nicht mehr so einfach. Also das habe ich schon wahrgenommen. Also es hat natürlich Überhand genommen, weil das irgendwie jeder Verein gemacht hat und dann war alles zugeklebt und ich glaube, es ist außerhalb von Bietigheim gar nicht mehr so einfach. Also in Feigen kann ich nicht einfach ein Steelers-Plakat kleben. Das war früher einfacher und das haben wir gemacht und manchmal war es sicherlich auch nicht erlaubt. Wir haben sie trotzdem hingehängt.
Meinst du etwa, wir hätten Plakate aufgehängt, auf denen kein orangener Bobbel drauf war? Also ich habe gerade extra so doll auf diesen orangenen Bobbel hingewiesen.
Natürlich nicht, aber also vielleicht aus Versehen.
Müsste alles schon verjährt sein.
Genau, müsste verjährt sein im Idealfall und die Strafen müssten überschaubar sein, gehe ich mal davon aus. Aber das beschäftigt mich schon und ich glaube, das ist vielleicht mal ein eigener Podcast wert, das auch nochmal mit Gregor und mit anderen mal zu besprechen und sagen, hey, was kann man denn noch machen? Und ich glaube einfach, das ist die Basis schlechthin. Also Sponsoren kommen, wenn ich Menschen habe. Also klar, viele kommen auch aus Liebe zum Eishockey, aber es ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich da irgendwie jede Woche 4.200 oder wie viel gehen rein jetzt in die Halle.
Auf der anderen Seite wieder, Shoutout an die Sponsoren und an die aktive Fanbase. Steelers sind im Gespräch.
Definitiv.
Also wenn man sich hier die Menschen anhört oder die Zahlen anschaut. Übrigens, liebe Grüße an euch Zuhörer. Als wir gesagt haben, wir machen diesen Podcast, sind wir davon ausgegangen, dass es ein paar Menschen gibt, die sich den anhören. Ihr seid echt viele. Also ich merke das an der Anzahl an E-Mails, die reinkommen. Ich sehe das aber auch an den Statistiken und an den Zahlen. Ich wurde, glaube ich, die letzten 3 Episoden nach jeder Episode von Spotify ein Modell höher gestaltet und habe mehr Übersicht über die Zuhörerschaft bekommen, weil der Podcast so viele Zuhörer generiert. Und auch interessanterweise, auch von sonst wo. Wir haben Menschen, die E-Mails schreiben aus der Schweiz. Übrigens, du weißt wahrscheinlich, dass ich dich meine. Ich habe Gregor gefragt und habe ihm gesagt, dass du dir ein Vorbereitungsspiel gegen deinen Schweizer Verein wünschst. Er hat gesagt, die Schweiz ist zu weit weg und zu teuer, tut ihm leid.
Wie lang sollen wir eigentlich die Zuhörer mit unserem Familien-Podcast noch?
Du, nachdem wir jetzt schon ohnehin 25 Minuten, 30 Minuten über der Zeit sind, könnten wir wahrscheinlich runter und abmoderieren. An dieser Stelle dann, ihr Lieben, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass ihr so treu zuhört. Ich freue mich jetzt schon auf das Feedback, das ihr mir schicken werdet an podcast@steelers.de. Lasst mich wissen, wen ihr noch da haben möchtet. Im nächsten Podcast Anfang Dezember wird es wieder einen Spieler geben. Da dürft ihr euch schon drauf freuen. Zu Weihnachten wird es ein kleines Special geben. Auch da dürft ihr euch schon drauf freuen. Und dann gucken wir weiter, wo die Reise im neuen Jahr hingeht. Bis dahin. Danke fürs Einschalten. Und Vater, danke dir dafür, dass du da warst.
Ja, und das Vaterthema geht jetzt durch die Welt. Ne?
Vielen Dank euch fürs Einschalten. Das war der Steelcast für diese Woche. Euch ganz, ganz viel Freude, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.